HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Das, was wir in Frankfurt sehen, hat ja eine neue Qualität. Dass seit 3 Jahren sich diese Gruppe in Chats organisiert hat.
Dass jetzt der Verdacht im Raum steht, dass von einem Polizeicomputer aus die Meldedaten einer Person abgerufen wurden, um eine Morddrohung zu verschicken im Namen eines NSU 2.0. Dieser Verdacht ist natürlich wirklich ungeheuerlich.
Also hier von schwarzen Schafen zu reden, würde das, glaube ich, verharmlosen. Wir haben hier schwerste Straftaten. Das Vertrauen in die Polizei wird durch solche Verhaltensweisen deutlich gestört.
Ich glaube, dass wir im Polizeiapparat kein Spiegel der Gesellschaft haben. Dass ich glaube, dass Anhänger von antidemokratischen Staatsideen überproportional im Polizeidienst verortet sind.
Es geht darum, dass wir natürlich auch darauf achten müssen, dass Fehlverhalten Einzelner nicht dazu führen darf, dass wir das Vertrauen grundsätzlich in die gute Arbeit dieser Leute in einem schwierigen Umfeld verlieren.
Der Innenminister wusste seit 6. August von dem Fax eine Mail mit Unterzeichnung NSU, wo auch ein 2-jähriges Kind bedroht wurde. Darüber ist der Landtag bis heute von ihm nicht informiert worden. Das ist in der Tat ein Skandal.
Die einzige Chance, die wir auch gerade in Frankfurt haben und in Hessen, ist, dass unmittelbar, zügig, vollständig aufgeklärt wird.
In was für einem Staat leben wir eigentlich, wenn Polizisten einer Anwältin offenbar drohen, ihre kleine Tochter abzuschlachten? Wenn sie mutmaßlich einfach mal so deren Privatadresse auf dem Dienstrechner abrufen und mit diesem Wissen der Juristin Angst machen, mit dem klaren Bezug und dem Absender NSU 2.0. Wenn sie in Chatgruppen offenbar unter allgemeinem Gejohle Hakenkreuze und extremistische Videos austauschen. Nun könnte hinter beiden Vorfällen ein und dieselbe Gruppe stehen. Das gilt es aufzuklären, was zum Beispiel heute im Innenausschuss des Hessischen Landtags versucht wurde. Suspendiert sind jedenfalls inzwischen 6 Polizisten vom 1. Revier mitten in der Frankfurter Innenstadt auf der Zeil. Der Staatsschutz ermittelt, allerdings erst seit ein paar Tagen. Dabei war das Drohfax ja schon vor 4 Monaten bei der Anwältin mit türkischen Wurzeln eingegangen. Woraufhin erstmal die Polizei selbst intern ermittelte, statt den Fall an unabhängige Ermittler auszulagern und statt die Öffentlichkeit zu informieren. Keine besonders vertrauensfördernden Maßnahmen. Wie insgesamt der Frankfurter Polizeiskandal ja die Frage aufwirft, ob das tatsächlich ein Einzelfall war oder ob nicht vielmehr Strukturen innerhalb der Polizei Rassismus befördern und Transparenz deckeln. Zumal inzwischen ja auch weitere Verdachtsfälle bekannt geworden sind. Auffälligkeiten, wie es heißt. Rechte Netzwerke, Polizei unter Verdacht. Unser Thema heute Abend in HR2 Kultur der Tag. Wolfgang Hetfleisch darüber, was dazu inzwischen bekannt ist.
Hinweise, dass die suspendierten Polizisten vom Frankfurter Innenstadtrevier mit den 3 anderen möglicherweise rechtsextremen hessischen Kollegen in Verbindung standen, gibt es bislang nicht. Innenminister Beuth sagte heute in Wiesbaden:
Ich habe keine Kenntnis darüber, dass es sich um ein rechtsextremes Netzwerk oder ähnliches handelt.
Die 6 verdächtigen Polizisten aus Frankfurt, darunter eine Frau, sollen Hakenkreuze und Hitlerbilder getauscht und in Textbeiträgen gegen Flüchtlinge und Behinderte gehetzt haben. Sie hatten Zugriff auf einen Computer, über den persönliche Daten der Frankfurter Anwältin Seda Bascha Yildiz abgefragt wurden. Der bekannten Strafverteidigerin war Anfang August in einem Fax mit der Überschrift NSU 2.0 gedroht worden, man werde ihre kleine Tochter ermorden. Welche Rolle dabei die suspendierten Frankfurter Polizeibeamten gespielt haben, ist Gegenstand der Ermittlungen des Landeskriminalamts, das auch den 3 anderen Fällen nachgeht. LKA-Sprecher Christoph Schulte.
Also aktuell ist es so, dass im Hessischen Landeskriminalamt eine Arbeitsgruppe eingerichtet wurde, bestehend aus über 20 erfahrenen Ermittlerinnen, Ermittlern, Juristen unter der Führung des höheren Dienstes. Die wird unter Federführung der zuständigen Staatsanwaltschaft die Ermittlungen natürlich mit Hochdruck verfolgen und dieses Verfahren schnellstmöglich abarbeiten.
Die hessischen Polizeibehörden werden von der Affäre massiv erschüttert. Das zeigt auch die restriktive Informationspolitik. Dem HR wurde aus Polizeikreisen bestätigt, dass das Frankfurter Polizeipräsidium aus dem Wiesbadener Innenministerium angewiesen worden ist, sich vorerst nicht mehr öffentlich zu äußern. Natürlich sorgt das Thema bei der hessischen Polizei auf allen Ebenen für heftige Diskussionen. Das bestätigte heute auch LKA-Sprecher Schulte.
Selbstverständlich ist so ein Vorwurf, der aktuell im Raum steht, auch innerhalb der Polizei ein Thema. Ich kann jetzt nur für das hessische Landeskriminalamt sprechen. Bei uns wird diese Thematik auch im Rahmen der Pausen in den Büros wird das natürlich besprochen. Der Grundtenor ist natürlich, das ist erschreckend.
Die Frankfurter Polizei hat seit einigen Tagen ein zusätzliches Problem. Sie ist einem massiven Shitstorm ausgesetzt. In einer Flut von E-Mails und in den sozialen Netzwerken wird die Behörde hart kritisiert und zum Teil wüst beschimpft.
Nun haben wir also diesen Frankfurter Fall sowie mögliche weitere Anhaltspunkte, zum Beispiel in anderen hessischen Polizeidienststellen, und damit die Frage, hat das System recht das Gedankengut bei der Polizei? Der hessische Innenminister weist zwar darauf hin, dass es zunächst mal um den Verdacht geht gegen 6 Polizisten, 6 von insgesamt, wie wir hörten, mehr als 14.000 hessischen Beamten, die nicht in Mithaftung genommen werden dürften. Dennoch ziehen sich rechtsextremistische Verdachtsfälle bei der Polizei offenbar seit Jahren durch. Darüber möchten wir sprechen mit Professor Christoph Kopke. Er ist Politikwissenschaftler und Rechtsextremismusforscher an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Professor Kopke, sind Polizisten tatsächlich anfällig für rechtes Gedankengut, anfälliger als andere Berufsgruppen?
Ich glaube, das kann man pauschal so nicht sagen. Wir haben natürlich Einzelfälle, wir haben viele Einzelfälle in letzter Zeit, die darf man nicht bagatellisieren, aber natürlich darf man nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass Polizeibeamte rassistischer, rechtsextremer sind als der Rest der Gesellschaft.
Es gibt aber tatsächlich den Vorwurf, dass durch diesen klaren Ordnungsbegriff eher wertkonservative Menschen von der Polizei angezogen werden, die auch offen sind für autoritatives Denken.
Da ist sicherlich was dran. Und wir dürfen natürlich nicht übersehen, dass die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten tatsächlich mit den negativen Seiten gesellschaftlichen Lebens und menschlichen Zusammenlebens konfrontiert sind, ständig mit Gewalterfahrungen und Ähnlichem, was viele Leute dann auch dazu führt, eben in Schwarz-Weiß-Denken, in Freund-Feind-Denken, in Stereotypen zu verfallen. Und natürlich ist die Zugänglichkeit für rassistisches, rechtsextremes Denken dann höher. Insofern wird es diesen Zugang bei Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten geben. Aber gleichwohl, wir haben überhaupt keine Zahlen, wir haben überhaupt keine Untersuchungen darüber, wie denn die politischen Einstellungen innerhalb der Polizei gelagert sind. Und sozusagen zu sagen, die Polizei ist mehr oder weniger politisch in diese oder jene Richtung, sind immer vage Einschätzungen.
Weil es keine Studien dazu gibt. Woran liegt das?
Gut, man kann mutmaßen, dass vielleicht eine Sorge besteht, dass das Ergebnis vielleicht nicht so ausfällt, wie man es gerne hätte. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, warum es die Studie nicht gibt. Ich kann erstmal nur konstatieren, diese Studien, relativ jedenfalls neuere Studien, dazu gibt es nicht.
Nun weist der Frankfurter Polizeipräsident Bereswyl darauf hin, dass man nicht alle Polizisten mit in Haftung nehmen dürfe. Er drückt sich so aus, als seien das Ausnahmefälle. Aber auffällig ist doch, dass die immer wieder bei Polizeieinheiten stattfinden, auch in anderen deutschen Städten. Wenn ein Pegida-Anhänger in Dresden auf ZDF-Reporter losgeht und sich später rausstellt, das war ein sächsischer LKA-Beamter, wenn es dem NSU in den Nullerjahren gelang, unterzutauchen, obwohl es im Umfeld von V-Leuten nur so wimmelte. Wenn wir das alles zusammensehen, haben wir es also mit einem strukturellen Problem zu tun.
Gut, dennoch bleiben es erstmal Einzelfälle. Wir haben eine Zahl von 220.000 bis 250.000 Vollzugsbeamtinnen und Beamten der Länderpolizeien. Diese Zahl gegen die vielen Einzelfälle gerechnet, sind die Einzelfälle eben doch relativ wenig. Aber gleichwohl, ich bin der Letzte, der das bagatellisieren möchte und sozusagen zu sagen, da es nur Einzelfälle sind, muss man dazu nichts tun. Inwieweit es strukturell ist, da müsste man nochmal genau schauen. Ich habe eine Variante genannt. Ich denke, wir sollten aber aufpassen, dass wir jetzt nicht völlig unterschiedlich gelagerte Fälle miteinander in einen Topf werfen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob wir konstatieren, Stichwort NSU-Ermittlungen, strukturellen Rassismus, oder ob wir hier tatsächlich rechtsextreme Polizeibeamtinnen, Polizeibeamte haben, die sich am Ende sogar noch in Gruppen zusammenschließen. Das besteht natürlich ein erheblicher Unterschied, auch ein Unterschied, wie man da sozusagen präventiv und repräsentativ repressiv vorgehen müsste.
Trotzdem bekommen wir den Eindruck, dass sich diese Einzelfälle, wie Sie sagen, von rechtsextremistischen Ausfällen oder Vorfällen bei der Polizei in letzter Zeit häufen. Im Oktober zum Beispiel hatte in Sachsen ein ehemaliger Polizeischüler bekannt gemacht, wie der in seinem Umfeld gehetzt wurde. Zitat: Wir sind aus Cottbus und nicht aus Ghana und hassen alle Afrikaner. Dann ebenfalls in Sachsen im September der Beamte des SEK, der suspendiert wurde, weil er sich bei seinem Einsatz am Rande des Erdogan-Staatsbesuchs in Deutschland in Berlin den Decknamen Uwe Böhnhardt gegeben hatte, also des toten NSU-Terroristen. Die Liste, die ließe sich fortsetzen.
Die Liste ließe sich sicher fortsetzen, das ist richtig. Gleichwohl, wir müssen uns die Fälle wirklich im Einzelnen anschauen und es gibt, ich finde, die sind sehr unterschiedlich gelagert. Teilweise kann es tatsächlich ein falsch verstandener schwarzer Humor sein. Hier müssen die Vorgesetzten auch viel unmissverständlicher widersprechen. Das darf man natürlich nicht dulden, aber ich denke, wir dürfen sozusagen nicht jetzt aus der Summe der Einzelfälle daraus schließen, wir haben jetzt hier ein riesen Netzwerk von Rechtsextremisten in der Polizei. Es gibt natürlich Hinweise, dass es solche Strukturen im Ansatz gibt. Und hier sind die zuständigen Behörden natürlich aufgefordert, für Aufklärung zu sorgen. Gerade nach den NSU-Ermittlungen ist das Vertrauen in die Polizei, gerade im migrantischen Teil dieser Gesellschaft, erheblich gestört, vielleicht sogar zerstört. Und hier hat die Polizei wirklich das ureigenste Interesse, eigentlich dem entgegenzuwirken. Solche Strukturen, wenn es sie gibt, aufzulösen, zu zerschlagen und aber auch sonst für Transparenz zu sorgen und eben auch in diesem Frankfurter Fall tatsächlich eine Offenlegung der Vorgänge so plausibel in der Öffentlichkeit auch zu machen, dass man das glauben kann.
Finden Sie, das ist bislang schon geschehen?
Nein, das ist bislang natürlich noch nicht geschehen, aber das muss man jetzt der Ehrlichkeit halber ja auch sagen, dass ja noch niemand so richtig weiß, was jetzt eigentlich hinter dieser Gruppe steckt, ob es bei diesen Chats und diesem Drohbrief geblieben ist oder ob diese Kolleginnen und Kollegen noch stärker im rechtsextremen Milieu in Strukturen stecken. Also hier wollen ja, wie ich gerade hörte, 20 erfahrene Ermittler des LKAs für Aufklärung sorgen. Da warten wir erstmal ab, was die dann da auch herausfinden.
Schauen wir auf einen anderen Fall. Da hat ebenfalls in Frankfurt vor 11 Jahren eine Gruppe von Leibwächtern den ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Michel Friedmann, beschützt. Einige Personenschützer posierten allerdings auf Fotos in SS-Uniform. Andere bastelten Urkunden im Namen des Führers für Verdienste bei der Standarte MF. Diese Verfahren wurden allesamt eingestellt. Was ist das für ein Signal, wenn es eben nur so selten vorkommt, dass Polizisten wegen rechter Gesinnung tatsächlich nicht nur versetzt, sondern rausgeworfen werden?
Nun ist natürlich zunächst das Disziplinarrecht kompliziert und das Beamtenrecht. Gleichwohl dieser Umgang, der sich ja auch bei anderen Fällen beobachten lässt, dieser Umgang macht schon in der Öffentlichkeit den Eindruck, als ob man es nicht ernst nimmt, als ob man die Dinge herunterspielen will. Und hier werden klarere Ansagen möglich und auch auf die Gefahr hin, dass sich vielleicht Beamte wieder in den Dienst einklagen können. Die Botschaft wäre trotzdem richtig. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Fachhochschule der Polizei Brandenburg hat 2 Studierende entlassen, weil sie auf einer Internetseite, wo irgendwelche schwarzer Humor sozusagen, irgendwie bösartigen Witze geteilt werden, also nicht mal politisch, sich sozusagen verlinkt haben zur Fachhochschulseite. Da hat der Rektor gesagt, dieses Menschenbild tragen wir nicht mit, hat die Anwärter entlassen. Einer hat sich wieder erfolgreich in den Dienst eingeklagt. Gleichwohl ist das das richtige Vorgehen, auch ganz klar zu zeigen, für was steht die Polizei hier und das eben bereits in den Ausbildungsstätten auch ganz klar zu machen. Das ermutigt natürlich auch die anderen, die sozusagen vielleicht diese Dinge beobachten und nicht gut finden, sich auch zu positionieren.
Professor Christoph Kopke, Politikwissenschaftler an der Berliner Hochschule am Fachbereich Polizei und Sicherheitsmanagement. Vielen Dank. Tragen Polizisten also möglicherweise ein höheres Risiko in sich, Vorurteile zu entwickeln, weil sie aus den Überstunden nicht mehr rauskommen, weil sie an Brennpunkten wie der Konstablerwache vor allen Dingen mit dem kleinen Prozentsatz derjenigen Zuwanderer zu tun bekommen, der hier straffällig wird, weil das möglicherweise die Wahrnehmung verzerrt, wenn man immer und immer wieder auf die gleiche Klientel von Wiederholungs- und Intensivtätern trifft, die immer noch frei rumlaufen. Politische Einstellungen werden immer von lebensweltlichen Erfahrungen geprägt. Wichtig ist aber, darüber nachzudenken und diesen Mechanismus zu durchbrechen. Eine Anstiftung und Anleitung dazu von David Foster Wallace, gehalten als Abschlussrede 2015 vor Absolventen eines Colleges im Bundesstaat Ohio.
Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in die Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt: »Morgen, Jungs, wie ist das Wasser?« Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter und schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und sagt: »Was zum Teufel ist Wasser?« Der Rückgriff auf kleine didaktische Parabeln ist bei einer Rede vor US-amerikanischen Uni-Absolventen unentbehrlich. Dass eine Parabel vorkommen muss, ist noch eine der besseren, nicht so verlogenen Konventionen dieser Textsorte. Aber wenn Sie Angst haben, ich wollte hier den weisen alten Fisch abgeben, der Ihnen erklärt, was Wasser ist, darf ich Sie beruhigen. Ich bin nicht der weise alte Fisch. Die naheliegende Pointe der Fischgeschichte ist, dass die offensichtlichsten, allgegenwärtigsten und wichtigsten Tatsachen oft die sind, die am schwersten zu erkennen und zu diskutieren sind. Als Aussagesatz ist das natürlich eine Plattitüde. Tatsache ist aber, dass Plattitüden in den alltäglichen Grabenkämpfen des Erwachsenendaseins eine lebenswichtige Bedeutung haben können. Die wirklich wichtige Ausbildung im Denken betrifft gar nicht die Fähigkeit zu denken, sondern die Entscheidung für das, worüber es sich nachzudenken lohnt. Sollte Ihre umfassende Entscheidungsfreiheit in Bezug auf Denkinhalte Ihnen so klar sein, dass jedes weitere Wort darüber reine Zeitverschwendung ist, möchte ich Sie bitten, an Fische und Wasser zu denken und Ihre Zweifel am Wert des absolut Offensichtlichen ein paar Minuten zurückzustellen.
David Foster Wallace, das hier ist Wasser. Mit dieser inzwischen legendären Ansprache wollte er an den Standardeinstellungen seiner jungen Zuhörer rütteln. Nun sind in diesem Frankfurter Polizeiskandal, über den wir heute Abend sprechen, viele Fragen offen. Bei dem Schreiben, diesem Fax zum Beispiel, ist nicht eindeutig klar, wer es verfasst hat. Angenommen, es wären die Verdächtigen gewesen. Angenommen, sie leugneten allesamt, ist am Ende womöglich kein einzelner von ihnen haftbar zu machen. Offen ist auch die zentrale Frage, wer wusste was? Sollte der hessische Innenminister Beuth über die Drohungen und rechte Hetze im Chat informiert gewesen sein, was man bei dem Amt, das er bekleidet, hoffen mag? Warum hat er diese Informationen nicht weitergegeben, und zwar schon vor der Landtagswahl? Zeit genug hätte er zwischen August und Dezember gehabt. Fragen auch heute bei der Sondersitzung des Innenausschusses im Landtag auf Antrag der Linkspartei. Es gab aber kaum Antworten.
Viele hatten es im Vorfeld schon befürchtet. Peter Beuth machte gleich reinen Tisch. Konkrete Angaben zu dem möglichen rechtsradikalen Netzwerk im ersten Frankfurter Polizeirevier werde er nicht machen, da das die laufenden Untersuchungen der Staatsanwaltschaft behindern könnte. Das sei auch der Grund, wieso er das Parlament nicht schon vorher über die Ermittlungen in Frankfurt informiert habe, stellte der Innenminister fest.
Wir hatten für dieses Verfahren dafür Sorge zu tragen, dass die Ermittlungen gesichert werden, und dafür war in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft dafür Sorge zu tragen, dass entsprechendes Stillschweigen ansonsten gewahrt bleibt, einfach um die Ermittlungen in diesem Verfahren zu sichern.
Und diese Argumentation versetzte die Opposition erwartungsgemäß in Rage. Janine Wissler von der Linken kritisierte:
Es ist heute bekannt geworden, dass er schon seit dem 6. August davon weiß, dass es eine Morddrohung in Hessen gibt, die mit NSU 2.0 unterschrieben ist. Er hat es nicht für nötig gehalten, den Landtag darüber zu informieren. Das halten wir für absolut skandalös. Dafür hat der Minister keine vernünftige Erklärung geliefert.
Für den SPD-Mann Günther Rudolph liegen die Gründe für das Schweigen schon auf der Hand.
Das hat was damit zu tun, dass im August 2018 der Abschlussbericht NSU zu 4 Jahren Untersuchungsausschuss im Landtag diskutiert wurde. Das hat etwas damit zu tun, dass die Landtagswahl am 28. Oktober stattfand und dass jetzt schwarz-grüne Koalitionsverhandlungen stattfanden. Da wollte man den Frieden nicht stören.
Ein bisschen gab der Innenminister von der CDU dann aber doch über die Ermittlungen bekannt. Statt gegen 5 wird inzwischen schon gegen 6 Frankfurter Polizisten wegen Volksverhetzung ermittelt. Auch der neueste Beschuldigte soll zumindest vorübergehend an dem Chat teilgenommen haben, bei dem die Beamten rechtsextreme Inhalte, unter anderem Hakenkreuze und Hitlerbilder, miteinander austauschten. Und auch anderswo in Hessen sind Polizisten durch rechtsradikale Äußerungen aufgefallen, zum Beispiel bei einer Schlägerei in Offenbach, und 2 Beamte von den Polizeipräsidien Westhessen bzw. Osthessen, die offenbar auch noch Reichsbürger sind. Diese 3 Fälle hätten aber nichts mit dem angeblichen Netzwerk in Frankfurt zu tun, beteuert der Innenminister. Trotz der Häufung der Fälle, die jetzt bekannt werden, ist sich Beuth sicher, dass die große Mehrheit der 14.000 Polizisten in Hessen sich auf dem Boden der Rechtsordnung bewege.
Diejenigen, die sich nicht auf diesem Boden bewegen, die werden wir versuchen zu finden natürlich. Und dann eben werden sie aus dem Dienst, wenn wir Extremisten finden sozusagen, werden sie aus dem Dienst dann auch, soweit es uns möglich ist, entfernt werden.
Ob der hessische Innenminister selbst weiterhin seinen Dienst verrichten darf, bleibt übrigens auch spannend. Beuth ist nicht der einzige Minister im Kabinett, der sich in der neuen Legislaturperiode ab Mitte Januar ganz woanders wiederfinden könnte.
Unser landespolitischer Korrespondent Nicolas Buschlüter. Beuth hätte den Innenausschuss im Wiesbadener Landtag schon viel früher als heute informieren können, sagt die Linke. Am 20. November zum Beispiel, da war reguläre Sitzung. Die Abgeordneten erfuhren aber nichts, so wie auch Pressevertreter seit Tagen nichts erfahren. Die Staatsanwaltschaft redet nicht wegen laufender Ermittlungen. LKA und Polizei hingegen machen den Eindruck, als ob sie nicht sprechen dürfen, was in einer solchen Lage, wo sich alle Beteiligten erklären müssen, natürlich fatal ist, denn es hinterlässt umso mehr den Eindruck, da hat jemand was zu verbergen. Hat die Frankfurter Polizei etwas zu verbergen? Wir wissen es nicht. Wir können aber darauf schauen, welche Strukturen mögliche rechte und rassistische Netzwerke überhaupt erst ermöglichen. Zusammen mit dem Kriminologen Martin Hernkind aus Lübeck. Guten Abend.
Guten Abend, Frau.
Herr Hernkind, Sie selbst waren bis vor einem Jahr Polizist. Sie bilden Polizisten aus. Wie kann das sein, dass sich da möglicherweise eine Gruppe von Beamten radikalisiert und in Ihrem direkten Umfeld fällt das niemandem auf?
Nun, zum Frankfurter Fall, zum jetzigen Zeitpunkt, was ja zu vermuten ist, ein bisschen schwierig. Allerdings in anderen Fällen, nicht nur im Zusammenhang mit Rassismus, sondern beispielsweise im Zusammenhang mit illegaler Vollzugsgewalt, ist uns das Phänomen bekannt, dass diese Dinge nicht nach außen getragen werden, nicht an Vorgesetzte weitergeleitet werden, sondern dass es eine Tendenz gibt, Kollegen nicht zu verpfeifen.
Sie publizieren seit 20 Jahren zu Polizeigewalt insgesamt und Sie haben eine Studie gemacht über polizeiliche Fehlerkultur, in der Sie 100 Fälle analysieren. Was schließen wir dann aus dem Schweigen der Frankfurter Kollegen? Es ist spekulativ, dass etliche Beamte solche Taten, solches Denken unterstützen und teilen oder dass sie eben stillhalten, weil sie nicht als Verräter dastehen möchten?
Die Polizei oder jedenfalls einzelne Gruppen innerhalb der Polizei definieren sich als Gefahrengemeinschaften. Gefahrengemeinschaften tragen zwei Eigenschaften in sich. Da ist zum einen der Wunsch nach Solidarität und zum anderen der Wunsch nach Konformität. Der Wunsch nach Solidarität heißt, ich muss mich unbedingt für meine Kollegen einsetzen. Also auch in Gefahrensituationen zum einen, aber ich darf natürlich auch keinen Kollegen verraten, wenn er mal über die Stränge geschlagen hat oder was falsch gemacht hat und damit im Zusammenhang steht möglicherweise die Sorge, dass die Folgen für die Kollegen dann sehr gravierend sein können. Also jedenfalls bei gravierenden Vorwürfen, Körperverletzung im Amt, kann das zur Entlassung führen. Das wünscht man auch keinem Kollegen, dessen Verhalten man möglicherweise missbilligt. Also es kann durchaus sein, dass unter den Kollegen, die schweigen, auch Kollegen sich befinden oder Kolleginnen, die das Verhalten missbilligen, die aber mit den möglichen drastischen Folgen nicht einverstanden sind. Das ist der Wunsch nach Solidarität und der variiert nach meiner Wahrnehmung je nach Gruppe. Also der ist besonders stark in Gruppen, wo es viel Gefahren gibt von außen, also Spezialeinsatzkommandos, Beweissicherung und Festnahmeeinheiten und dergleichen. Und auch in einigen Innenstadt-Revierwachen.
Dafür gibt es ja auch den Begriff des Chorgeists oder den des Code of Silence. Kann man sagen, solch eine falsch verstandene Solidarität verhindert Zivilcourage?
Auf jeden Fall, weil das eine, ja, weil das von den auch jüngeren Kolleginnen und Kollegen intuitiv wahrgenommen wird, dieser Druck, der auch der Konformitätsdruck wird intuitiv wahrgenommen. Und intuitiv wird auch gespürt, was es zur Folge haben kann, wenn man gegen diese Regeln verstößt. Und davor haben viele Kollegen sehr große Angst. Und die Kollegen, mit denen ich dort Kontakt hatte, hatten zum Teil extrem große Angst, wollten unter gar keinen Umständen, dass auch nur das Bundesland genannt wird, in dem sie arbeiten, weil die Mehrheit dieser Beamten Angst hatten, dass es rückläufig wird. Mit rückläufig meinten sie, dass sie dann enttarnt würden, wenn sie beispielsweise mir ein Interview geben.
Sie haben ja etliche Fälle auch aufgelistet, in denen sich Beamte gegen Kollegen gewendet haben wegen Straftaten im Dienst, ganz allgemein, nicht nur rassistische Straftaten, die Übergriffe angezeigt haben, die vor Gerichten und Untersuchungsausschüssen ausgesagt haben. Was ist denn dann die Erfahrung dieser Polizisten?
Das ist sehr unterschiedlich. Der Klassiker ist das, was wir landläufig Mobbing, also Mobbing bezeichnen würden. Da wird Kommunikation verweigert, wenn die Kollegen den Raum betreten. Also wenn der betroffene Kollege den Raum betritt, verlassen die anderen den Raum, also Kommunikationsverweigerung. Dann wird soziales Miteinander verweigert. Also eben das typische Mobbing. Und dann gibt es aber noch ein paar weitere Faktoren, dass auch von der Organisation diesen Beamten keine Unterstützung widerfährt, indem man eben sagt, so ein Kollege, den niemand mag, der ist eine Belastung für Dienststellen, also möglicherweise ein Kooperationshemmnis in der Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen. So einen haben wir lieber nicht bei uns in den eigenen Reihen. Also es durchaus schon gibt es da strukturelle Anteile, die man nachweisen kann.
Die Grünen haben ja schon 2016 vorgeschlagen, die Stelle eines unabhängigen Polizeibeauftragten zu schaffen. Auch jetzt kommen diese Forderungen wieder auf, zum Beispiel nach einem Ombudsmann, an den man sich zum Beispiel dann auch anonym wenden könnte, ähnlich dem Wehrbeauftragten der Bundeswehr. Wäre das sinnvoll?
Auf jeden Fall ein kleiner Baustein in die richtige Richtung. Und in Schleswig-Holstein beispielsweise gibt es eine solche Polizeibeauftragte, deren Tätigkeit, und das ist durchaus vergleichbar mit den Beauftragten in Rheinland-Pfalz oder in Baden-Württemberg, sich zu einem großen Anteil aus dienstinternen, also polizeiinternen Konflikten ergibt. Also es gibt den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten die Gelegenheit, auch interne Konflikte aufzuarbeiten. Und zwar in einem größeren Ausmaß, als sich Bürgerinnen und Bürger an diese Stelle wenden. Das ist ein bisschen kritisch anzumerken, finde ich. Und insofern ist die Forderung von Amnesty International zu befürworten, die gesamten Ermittlungen an eine unabhängige Instanz zu delegieren. Also nicht nur Beauftragte im Sinne des Wehrbeauftragten, wie Sie es formuliert haben, einzurichten, sondern wirklich unabhängige Ermittlungen zu gewährleisten. Und das würde auch den Vorwürfen, die jetzt wieder im Raume stehen, den Wind aus dem Segel nehmen.
Martin Herrnkind, ehemaliger Polizist und Kriminologe, vielen Dank für das Gespräch. Sie hören HR2 Kultur, der Tag, rechte Netzwerke, Polizei unter Verdacht, wobei wir es da im Laufe der Sendung immer wieder mit der Frage zu tun haben, gibt es systemische Vorurteile bei der Polizei, Gefühle, die sich zu Meinungen verfestigen, ungeprüft. David Foster Wallace warnt allgemein davor, sich seiner Sache, seiner Einstellungen zu sicher zu sein.
Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben für die komplette Unrichtigkeit von etwas, dessen ich mir automatisch sicher bin. Meine unmittelbare Erfahrung stützt meine tiefsitzende Überzeugung, dass ich der absolute Mittelpunkt des Universums bin, der echteste, lebendigste und bedeutendste existierende Mensch. Wir denken selten über diese natürliche, grundlegende Selbstzentriertheit nach, weil sie sozial so abstoßend ist, aber im Grunde ist sie bei uns allen so ziemlich gleich. Sie ist unsere Standardeinstellung, die mit der Geburt in unseren psychischen Festplatten verdrahtet wird. Überlegen Sie mal, Sie haben nie eine Erfahrung gemacht, bei der Sie nicht im absoluten Mittelpunkt standen. Die Gedanken und Gefühle anderer Leute müssen Ihnen irgendwie kommuniziert werden, aber Ihre eigenen sind unmittelbar, zwingend und wirklich. Sie wissen schon, was ich meine. Bitte haben Sie keine Angst, ich will Ihnen hier keine Predigt über Mitgefühl, Außenorientiertheit und all die anderen sogenannten Tugenden halten. Es geht nicht um Tugend, es geht vielmehr darum, ob ich diese angeborene, fest verdrahtete Standardeinstellung irgendwie ändern oder überwinden möchte. Diese tief sitzende und im wahrsten Sinne des Wortes zu verstehende Ich-Bezogenheit. Menschen, die ihre angeborene Standardeinstellung auf diese Weise anpassen können, werden oft als gut angepasst beschrieben. Und meiner Meinung nach ist dieser Begriff kein Zufall.
David Foster Wallace, ein Auszug aus seiner Rede vor US-amerikanischen Uni-Absolventen. Nun ist es ja ein besonders abstoßender und krimineller Akt einer Anwältin, die zum Beispiel die Angehörigen eines hessischen Opfers der NSU-Mordserie vertreten hat, sowie den mutmaßlichen Leibwächter Bin Ladens zu schreiben, sie solle sich verpissen, solange sie hier noch lebend rauskommt. So die Wortwahl im Fax, das dem Vernehmen nach aus dem Darknet verschickt wurde. Wir hätten auch gerne mit der betroffenen Anwältin selbst darüber gesprochen, mit Seda Basayildis, die uns aber geschrieben hat, dass sie sich öffentlich nicht mehr äußern möchte. Es gibt allerdings offenbar sehr viel mehr, weniger drastische Fälle. Alltagsrassismus seitens der Polizei aufgrund ungeprüfter Standardeinstellungen, wie sie eben bei David Foster Wallace bezeichnet wurden. Ein Phänomen, das uns Hadija Haruna Oelker beschreibt.
Anfang März 2018 wird der südafrikanische Fotograf und Filmemacher T. nachts zum Opfer eines Angriffs. Als er versucht, einer Frau in einem Haus Hilfe zu leisten, die sich vom Balkon aus an ihn wendet, halten zwei Hausbewohner ihn für einen Kriminellen und attackieren ihn mit Pfefferspray. Als der Fotograf die Polizei ruft, sieht diese in ihm das Problem, schlägt ihn laut eigener Aussage nieder, legt ihm Handschellen an und nimmt ihn mit. Die Sendung ZIP im RBB berichtete über diesen Vorfall. Er ist auch in der Chronik der Beratungsstelle Reachout gelistet, die seit dem Jahr 2000 Fälle rassistischer Polizeigewalt in Berlin dokumentiert. Er steht beispielhaft für die polizeilichen Methoden, die unter dem Schlagwort Racial Profiling gefasst werden. Gemeint sind unter anderem Identitätskontrollen, Verhaftungen oder Durchsuchungen von Menschen, die nur aufgrund ihres Äußeren verdächtigt werden. Menschen mit sogenanntem ausländischem oder muslimischem Aussehen, die bestimmten Gefahren oder kriminellen Gruppen wie dem afrikanischen Drogendealer oder dem Roma-Dieb zugeschrieben werden. Auf der anderen Seite sind die völkerrechtlichen Bestimmungen eindeutig. Racial Profiling verstößt gegen eine Vielzahl von Diskriminierungsverboten. Auf europäischer Ebene ist es durch die Europäische Menschenrechtskonvention untersagt. In Deutschland verbietet es das Grundgesetz in Artikel 3. Auf die Einhaltung dieser Grundsätze untersuchte das Deutsche Institut für Menschenrechte 2013 die polizeiliche Gesetzgebung und kritisierte unter anderem den Paragraphen 22 Absatz 1 des Bundespolizeigesetzes und damit die sogenannten verdachtsunabhängigen Personenkontrollen. Auch innerhalb der Landespolizeigesetze gibt es Bestimmungen, die mit diesem Paragraphen vergleichbar sind. Sie alle zielen auf die Kontrolle der unerlaubten Einreise oder der sogenannten Sicherung gefährlicher oder gefährdeter Orte ab und erlauben, dass Menschen angehalten, befragt, die Papiere geprüft oder mitgeführte Sachen durchsucht werden dürfen. Das wirkt auf den ersten Blick diskriminierungsfrei. Das Problem in der Praxis? Kann man Menschen ansehen, ob sie in Deutschland leben dürfen? Untersuchungen zeigen, dass weiße Menschen in Alltagssituationen selten kontrolliert werden. Die Polizistin Betty Heidler und Olympiasiegerin im Hammerwerfen erklärt in einem Interview, warum.
Die Sache ist natürlich, wenn man Deutschland kontrolliert und seiner Arbeit nachgeht, dann will man nicht die Deutschen kontrollieren vorrangig, sondern kontrolliert man die Ausländer und überprüft, ob die mit Berechtigung in Deutschland leben, eingereist sind oder eben nicht. Das gehört zur Arbeit dazu. Und Deutschland ist jetzt keine farbige Nation und man kann denjenigen nicht ansehen, ob er jetzt Deutscher ist oder nicht. Natürlich werden dann erstmal Menschen angesprochen, die eben südländisch aussehen, die halt farbig sind, die asiatisch aussehen.
In der wissenschaftlichen Analyse handelt es sich bei Racial Profiling um ein strukturelles Problem, das durch eine rassistische Haltung einzelner Polizisten verstärkt werden kann. In der Forschung geht es dabei nicht nur um das Thema Personenkontrollen, sondern auch um die Folgen, die ein Profiling nach äußeren, religiösen oder ethnischen Merkmalen mit sich bringen kann. Zum Beispiel, dass bestimmte Tätergruppen erst gar nicht in das Blickfeld der Strafverfolgung geraten, wie zuletzt beim Versagen der Ermittlungsbehörden im Fall der Mordserie des nationalsozialistischen Untergrundes NSU. Dass es mehr qualitative als quantitative Daten zum Thema Racial Profiling in Deutschland gibt, hat viele Gründe. Unter anderem, dass es keine bundesweite statistische Erfassung gemeldeter Fälle gibt. Doch zeigen wissenschaftliche Erhebungen, Berichte der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz und eine Vielzahl von Strafverfahren, dass diese Vorkommnisse keine Einzelfälle sind. In England wurde Ende der 90er Jahre im sogenannten Stephen Lawrence Inquiry von offizieller Seite festgestellt, dass ein institutioneller Rassismus bei der Polizei existiert. In Deutschland wird darüber seit Jahren diskutiert.
Raphael Beer ist Professor für Polizeiwissenschaften mit den Schwerpunkten Kriminologie und Soziologie am Fachhochschulbereich der Akademie der Polizei in Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Beer.
Herr Professor Beer, wie ist Ihre Einschätzung? Geht die Polizei härter gegen Migranten vor als gegen Menschen, die auf den ersten Blick deutsch aussehen?
Naja, das richtet sich nach den jeweils gültigen Verdachtsschöpfungsstrategien. Und tatsächlich sind zumindest auf dem Gebiet des öffentlichen Lebens diejenigen eher verdächtig, die nicht dem Mainstream angehören. Und so orientieren sich auch Polizeibeamte danach, wo ihre Kontrollen erfolgversprechend sind. Und die sind meistens erfolgversprechend bei bestimmten Clustern von Menschen. Also junge Männer beispielsweise, nachts junge Männer zu Pferd in einem Auto, das sind schon mal ist schon mal ein Grund. Wenn diese jungen Männer schwarze Haare haben, kann es sein, dass es sich um Ausländer handelt. Also klar, es sind quasi internalisierte Verdachtsmomente, aber auch stereotype Verdachtsmomente. Und da fallen, man muss sagen, leider Gottes, Minderheiten, optisch erkennbare Minderheiten, oftmals als erste in den Blick der Polizisten.
Polizisten müssen im Zweifelsfall schnell reagieren, das heißt auch priorisieren. Das ist ja erstmal vernünftig. Da kommt es dann auf die eigene Intuition an, auf den Spürsinn. Man könnte dem aber, was Sie gesagt haben, auch entgegenhalten. Man sieht das, was man zu sehen erwartet.
Genau. Deswegen versucht man in der Ausbildung ja diesen Blick zu schärfen und zu professionalisieren. Das gelingt nicht in jeder Hinsicht und nicht immer. Tatsächlich ist es so, dass Profiling eine Grundkategorie des polizeilichen Handelns ist. Sonst müssten sie nach Statistik vorgehen und jeden siebten oder jeden elften kontrollieren. Das ist natürlich Unsinn. Insofern ist das Profiling selbst noch nicht das Problem, sondern tatsächlich das stereotype Profiling, das aus einem Bauchgefühl herauskommt, das nicht kriminalistisch, polizeilich überprüfbar ist. Das ist also eine Unterscheidung zwischen dem Racial Profiling und dem sogenannten Social oder Criminal Profiling. Criminal Profiling, würde ich sagen, fußt auf kriminalistischer Kenntnis, auf Empirie, auf wissenschaftlichen Befunden und würde vermeiden, dass Personen ins Visier der Polizisten rücken, die da eigentlich nur wegen ihrer Hautfarbe auffällig sind.
Es ist ja tatsächlich auch so, dass etliche Dealer im Bahnhofsviertel oder an der Konstabler unterwegs sind, die tatsächlich einen Migrationshintergrund mitbringen. Wann sind das Vorurteile, Profiling, Racial Profiling und wann ist der Anlass dann faktisch gegeben?
Das hängt im Wesentlichen mit der Summe der Hintergrundinformationen zusammen, die eine solche Kontrolle dann ermöglichen. Wenn ich Sonderkommissionen habe, die beispielsweise sehr viele Details zusammentragen und dann auf eine bestimmte Personengruppe hinweisen, zum Beispiel junge Männer an bestimmten Orten, zu bestimmten Zeiten, und das ist sozusagen empirisch auch belegbar, dann natürlich muss man dort diejenigen kontrollieren, die in dieses Raster fallen. Und tatsächlich ist es so, dass das Bauchgefühl der Polizisten sehr unterschiedlich ausgeprägt zu sein scheint. Und wir haben die Erfahrung gemacht und international auch besteht diese Erfahrung, je überprüfbarer und je belastbarer diese Gründe von Kontrollen sind. Also wenn jemand erklären kann, warum er das tut und diese Erklärung ist polizeilich, kriminalistisch nachprüfbar, dann sind diese Kontrollen A erfolgreicher und B oft weniger rassistisch oder nicht mehr rassistisch.
Insgesamt sind das ja zermürbende Zeiten für Polizisten. Die Gewalt ihnen gegenüber ist laut BKA 2017 um mehr als 17% gestiegen innerhalb von 2 Jahren. Polizistinnen beschreiben beispielsweise, wie sie fast täglich als Hure beschimpft werden. Andere berichten, dass sie ihre Schutzwesten privat bezahlen müssen. All das führt zu Vergeblichkeitserfahrungen, wie sie das nennen, die rechtfertigen keine Gewalt, keinen Rassismus, befördern aber möglicherweise so eine Wagenburg-Mentalität nach dem Motto, wir sind hier die Letzten, die noch für Ordnung sorgen. Welche Unterstützung bräuchten Polizisten in dieser Lage?
Naja, interessanterweise sind es tatsächlich nur die Diskurse, die geführt werden. Und das, was Sie eben beschrieben haben, sind tatsächlich die Diskurse, die in der Polizei geführt werden. Das sind gefühlte Wahrnehmungen. Wir fühlen uns so. Objektiv ist das nicht so. Weder sind Polizisten mehr Opfer als früher, noch werden Frauen in der Polizei durchgehend diskriminiert oder beleidigt. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen. Aber diejenigen, die die Polizisten als Opfer darstellen, stellen sich im Moment als dominant dar. Ich plädiere dafür, die Vergeblichkeitserfahrungen zu reflektieren und zu fragen, warum haltet ihr das für vergeblich? Warum sind Personenkontrollen bei Menschen, die immer wieder ins Netz der Polizei geraten, vergeblich, wenn diese nicht ins Gefängnis wandern? Wenn ich natürlich diese Vorstellung habe, meine Kontrolle muss zu einem Ergebnis führen, das Straftäter überführt und die müssen auch weggesperrt werden, dann bin ich tatsächlich leicht frustriert. Wenn ich aber die Vorstellung habe, ich mache hier einen Job und ermögliche eine weitere Beurteilung durch die Justiz, die ist meiner Kenntnis entzogen, dann bin ich möglicherweise nicht so sehr abhängig von den Einsperrungsquoten. Wenn aber Polizeibeamte innerhalb ihrer Gruppe, innerhalb ihrer Kultur diese Vorstellung transportieren, dass die Polizeiarbeit grundsätzlich gefährlich, gewaltgeneigt, also wo man auch Opfer ist und so weiter, dann ergibt sich leicht so ein Klima der des Verdrusses und der Opfer, des Opferdaseins, und dann entstehen auch extreme Positionen, in der Tat.
Und das bestärkt sich dann möglicherweise auch noch. Jetzt kommt von allen möglichen Seiten der Ruf nach einer Reform der Polizeiausbildung, nach mehr zum Beispiel verpflichtender Supervision, nach politischer Bildung in der Aus- und Weiterbildung, nach einem stärkeren Fokus auf Selbstreflexion, demokratische Standfestigkeit, das sind dann so Begriffe, die fallen. Wie beurteilen Sie diese Vorschläge?
Nun ja, die müssen von Anfang an auch eingeübt werden. Also Supervision zum Beispiel ist gebunden an die Fähigkeit, über Gefühle auch zu sprechen. Das ist in der Kultur der Polizei überhaupt nicht ausgeprägt. Ich würde sehr vorschlagen, zum Beispiel auch soziale Erfahrungen zu machen außerhalb des Herrschaftskontextes, also außerhalb des Polizeidienstes, ja. Politische Bildung, ja. Wenn Sie auf die aktuellen Probleme, die Polizeibeamte sehen und auch selbst sozusagen nicht lösen können, eingeht. Also es nutzt nichts, Politologie zu unterrichten und immer noch über Nationalsozialismus nachzudenken, aber es nutzt sehr viel, Mechanismen zu erkennen und zu bearbeiten, die zur Radikalisierung führen. Das heißt, die Qualität entscheidet hier und nicht die Quantität. Und ich wäre sehr dafür, tatsächlich die Ausbildung zu nutzen, nicht nur Recht zu lehren und Eigensicherung und Gewalteinsatz zu lehren, sondern tatsächlich am Fall sozusagen an den Erfahrungen der Polizisten und Polizistinnen selbst zu ermitteln, was eine Polizei professionell macht, auch menschenrechtlich standfest macht und wo die Gefahren lauern vor allen Dingen.
Raphael Beer, Professor für Polizeiwissenschaften am Fachhochschulbereich der Akademie der Polizei Hamburg. Vielen Dank. Wie nehmen wir unser Umfeld wahr? Aus welchen optischen Informationen ziehen wir Schlüsse? Der Schriftsteller David Foster Wallace rät dazu, Perspektiv wechseln, auch wenn sie Mühe und Überwindung kosten.
An den meisten Tagen, an denen Sie aufmerksam genug sind und die Wahl haben, können Sie sich entscheiden, die fette, bräsige, aufgebrezelte Frau, die in der Supermarktschlange gerade ihr Kind angeschnauzt hat, mit anderen Augen zu sehen. Vielleicht ist sie sonst nicht so. Vielleicht hat sie gerade 3 Nächte lang nicht geschlafen, weil sie ihrem an Knochenkrebs sterbenden Mann die Hand gehalten hat. Vielleicht hat genau diese Frau auch den unterbezahlten Job im Straßenverkehrsamt und hat gestern erst ihrem Mann geholfen, durch einen kleinen Akt bürokratischer Güte einen albtraumhaften Papierkrieg zu beenden. Das alles ist natürlich unwahrscheinlich, deswegen aber nicht unmöglich. Es hängt nur alles von Ihrer Perspektive ab. Wenn Sie automatisch sicher sind, dass Sie wissen, was Wirklichkeit ist und wer und was wirklich wichtig ist, wenn Sie gemäß Ihrer Standardeinstellung operieren wollen, dann werden Sie wahrscheinlich genauso wenig wie ich über Alternativen nachdenken, die nicht sinnlos sind und nerven. Wenn Sie aber wirklich zu denken gelernt haben und aufmerksam sein können, dann wissen Sie, dass Sie eine Wahl haben. Dann steht es in Ihrer Macht, eine proppenvolle, heiße und träge Konsumhölle als nicht nur sinnvoll, sondern heilig anzusehen, weil sie mit einer Energie geladen ist, die Sterne erschaffen konnte, Anteilnahme und Liebe, die unterschwellige Einheit aller Dinge.
David Foster Wallace in seiner Anstiftung zum Denken, das hier ist Wasser, erschienen bei Kiwi Taschenbuch. Im Falle des Frankfurter Polizeiskandals gilt es bei der Bewertung einen schwierigen Balanceakt vorzunehmen. So beschreibt das der Grünen Abgeordnete Omid Nuripur in Frankfurt zu Hause noch vor kurzem. so Besuch beim Revier 1. Er sagt, es müsse sichergestellt werden, dass es keinen Generalverdacht gibt gegen Polizistinnen und Polizisten, die einen sehr, sehr schwierigen, teilweise frustrierenden Job machen für uns alle. Und auf der anderen Seite zu sehen, dass die Behörde ein Gewaltmonopol ausübt und deshalb immun sein muss gegen extremistisches Gedankengut, soweit Omid Nuripur. Sichergestellt werden muss aber ebenso, dass es keinen Generalverdacht gibt gegen ausländisch aussehende Jugendliche, nur weil sie so aussehen, wie sie aussehen.
1. Dezember, ein Samstagabend, Frankfurter Hauptwache. Sirat Wiedenroth hat Erledigungen in der Stadt gemacht und läuft durch die Zwischenebene der Station zur Bahn. Ihr fällt ein abgesperrter Bereich vor einem Kiosk und einem Schnellrestaurant auf. Laut ihrer Beschreibung werden 30 bis 40 teils minderjährige Jungs von der Polizei kontrolliert. Wiedenroth ist im Vorstand der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Sie erinnert sich, dass ihr zur Gruppe der Kontrollierten etwas aufgefallen sei.
Die waren alle eigentlich mit Migrationshintergrund oder schwarze Jugendliche gewesen.
Sie sei stehen geblieben und habe einen Beamten nach dem Grund der Kontrolle gefragt. Dieser sei ihrer Frage ausgewichen. Später gibt die Frankfurter Polizei in einer Pressemitteilung bekannt, man habe in der Nacht zuvor mehrere Stunden lang eine Kontrolle in der B-Ebene der Hauptwache durchgeführt. Grund? Dort gäbe es immer wieder Probleme mit aggressiven Männergruppen. In welchem Zusammenhang die Kontrolle in der Nacht zuvor mit der von Wiedenroth beobachteten Situation steht, erklärt die Polizei Frankfurt auch auf Nachfrage des Hessischen Rundfunks nicht. In einem schriftlichen Statement heißt es lediglich:
Wir blicken auch auf keine tendenzielle Erhöhung der Straftaten. Allerdings erkennen wir sehr wohl, dass aggressives Verhalten dafür sorgen kann, dass sich Menschen dort unwohl und unsicher fühlen. Deswegen schreiten wir frühestmöglich ein.
Über diese Aussage wundert sich Wiedenroth, weil dann auch die Frage sei, wer sich nicht sicher fühle und wer als gefährliche Person angesehen werde. Auch eine Woche später, am 2. Dezember, Samstag, ist Wiedenroth wieder in der Hauptwache und wieder beobachtet sie eine Kontrolle, die sich nach ihrem Eindruck nur gegen Jugendliche mit Migrationshintergrund richtet. Die Situation wirkt auf Wiedenroth einschüchternd.
Ich war einfach schockiert über das Ausmaß der Kontrollen, dass da so viele stehen und über so lange Zeit. Das Bild bleibt dann ja vielleicht auch hängen bei Leuten, die das nicht kritisch hinterfragen.
Wiedenroth glaubt nicht, dass diese Kontrollen zu einem stärkeren Sicherheitsgefühl führen, eher im Gegenteil. Im Statement der Frankfurter Polizei heißt es dazu:
Wir setzen natürlich auf personelle Mannstärke, da wir aus der Vergangenheit erlebt haben, dass sich Unbeteiligte mit zu kontrollierenden Personen solidarisieren. Um Gefahren für die Beamten auszuschließen, setzen wir auf einen erhöhten, aber nicht ungewöhnlichen Kräfteansatz.
Bereits vor knapp 2 Jahren hatte Innenminister Peter Beuth von der CDU sich auf eine Anfrage der Linksfraktion im Hessischen Landtag zum Thema Racial Profiling geäußert. Zum damaligen Zeitpunkt, im Januar 2017, seien im Innenministerium keine Fälle bekannt gewesen, bei denen polizeiliche Maßnahmen, insbesondere Personenkontrollen, ausschließlich aufgrund des Aussehens einer Person durchgeführt worden seien. Allerdings würden dem Ministerium jeweils zwischen 3 und 8 Klagen, Anzeigen oder Beschwerden für die Jahre 2011 bis 2016 in Fällen von Racial Profiling vorliegen, so Innenminister Beuth auf die Anfrage der Linksfraktion. Insgesamt ist die Datenbasis dürftig, wenn es um Dokumentation in Fällen von Racial Profiling geht. Für Menschen mit Migrationshintergrund gehöre es dazu, dass sie bei Kontrollen der Polizei öfter kontrolliert würden als weiße Menschen, sagt Sirat Wiedenroth von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland.
Also das Vertrauen in die Polizei ist niedrig. Sie wird nicht als helfendes Organ gesehen.
Das erkläre auch, wieso so wenige Betroffene Anzeige erstatten, wenn sie sich diskriminiert fühlen. Die Frankfurter Beratungsstelle für Opfer rassistischer und rechtsextremer Gewalt, Response, sei deshalb eine Anlaufstelle. Seit 3 Jahren gibt es sie und in diesen 3 Jahren hätten sich Betroffene in 23 Fällen an Response gewendet. Der Grund: Racial Profiling.
Olivia Sammer leitet diese Beratungsstelle Response der Bildungsstätte Anne Frank, eine Beratungsstelle für Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt in Frankfurt. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Frau Sammer, jetzt haben wir eben gehört, Menschen fühlen sich unsicher angesichts von aggressivem Verhalten von Gruppen, die sich in der Hauptwache zusammentun. Deshalb, so erklärt die Polizei, schreite sie früh ein. Ist das für Sie plausibel?
Das ist für mich erstmal nicht plausibel. Das, was diese Kontrollen mit den Menschen machen, die immer wieder kontrolliert werden, ist, sie zu kriminalisieren, sie quasi als Täter, Täterin zu behandeln. Und das wird sehr massiv und gewaltvoll erlebt. Und ich denke auch, dass was Sirat vorhin auch gesagt hat, dass natürlich Unbeteiligte, die das beobachten, auch beeinflusst werden, weil sie sich fragen, okay, da werden Menschen kontrolliert von Polizei, da muss ja irgendwie was nicht in Ordnung sein. So. Und das verbreitet insgesamt natürlich oder verstärkt dieses rassistische Stereotyp.
Zu Ihnen kommen Menschen aus ganz Hessen. In diesem Jahr dürften es so um die 100 Beratungsfälle gewesen sein. 2017 waren es nur 40. Welche Erfahrungen haben diese Menschen, die Sie beraten, mit der Polizei gemacht?
Also wir haben, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, es wurde eben schon gesagt, in den letzten Jahren über 20 Beratungsanfragen gehabt, die zu uns kamen und der Anlass oder das Anliegen war, dass sie erzählt haben, dass sie rassistische Vorfälle mit der Polizei erlebt haben. Diese rassistischen Vorfälle, von denen sie berichtet haben, umfassen zum einen als gewaltvoll erlebte Polizeikontrollen, aber auch Körperverletzungen und auch rassistische Diskriminierung. Und darüber hinaus berichten viele Beratungsnehmende, wenn sie zum Beispiel wegen eines Angriffs Strafanzeige erstatten wollen bei der Polizei oder Polizei beim Tatort ist, wo etwas passiert, dass sie sich, obwohl sie Betroffene sind, obwohl sie sozusagen angegriffen wurden, dass sie sich verdächtigt fühlen, dass sie sich als Täter oder Täterin behandelt fühlen und dass sie sich auch nicht ernst genommen fühlen in dem, was sie berichten, was sie erlebt haben.
Wenn es dann am Ende heißt, vielleicht wart ihr ja doch irgendwie selbst mitbeteiligt, vielleicht ist die Provokation ja irgendwie doch von euch ausgegangen, dann erinnert das ja fatal an die Aufklärung der NSU-Morde, wo ja ebenfalls die Opferfamilien stigmatisiert wurden und man irgendwelche kriminellen Verbindungen herstellen wollte von Ermittlerseite aus.
Genau, und das ist auch etwas, was eben wir, also diese Erfahrungen, die sind natürlich, über die wir sprechen viele Betroffene und die wiederholen sich sozusagen und knüpfen dann an diese Narrative auch an.
Eben haben wir gehört in dem Beitrag, das Vertrauen der Betroffenen in die Arbeit der Polizei ist niedrig. Was macht das mit deren persönlichem Sicherheitsgefühl, wenn sie nicht wissen, sitzt mir da am Schreibtisch jetzt gerade bei der Polizei jemand gegenüber, der mich insgeheim vielleicht gar nicht schützen will, sondern der mich als Feind ansieht?
Also wir können schon auch feststellen, auch in der Arbeit mit unseren Beratungsnehmenden, dass die verschiedenen Komplexe und Vorgänge, die jetzt in der jüngsten Zeit aufgedeckt wurden, also ich sage ein paar Stichworte, also dass unter dem Stichwort Hannibal, rechtsextreme Netzwerke in Bundeswehr bis hinein in andere deutsche Behörden, die Polizeiausbildung in Sachsen wurde eben schon angesprochen in einem anderen Interview und also diese verschiedenen Vorfälle, die häufen sich und die zeigen sozusagen, dass es menschenfeindliche, rassistische rechte Aktivitäten innerhalb der Polizei gibt, dass sie sich auch in einer Form organisieren oder vernetzen. Und es ist natürlich wichtig, sich vor Augen zu führen, dass das innerhalb von Organisationen oder von Behörden stattfindet, wo potenzielle rechte Täterinnen oder Täter an der Waffe gut ausgebildet sind und auch Zugriff auf sensible Daten haben. Das ist natürlich jetzt hier in Frankfurt ganz aktuell. Und das erschüttert natürlich das Sicherheitsempfinden von Menschen, die sich sowieso auch schon rassistisch stigmatisiert fühlen, nochmal massiv.
Zumal die Polizei häufig mit Gegenanzeigen dann ja auch reagiert, wenn sich Opfer von Polizeigewalt dagegen wehren. Wir haben ja heute Abend an verschiedenen Stellen gehört, es braucht einen Strukturwandel in der Polizei. Sagen Sie uns, wie könnte der aussehen?
Also ich denke, zum einen ist es wichtig, dass diese Rede von Einzelfällen aufhören muss. Und auch, was ich problematisch finde, ist, dass sehr stark im Vordergrund häufig steht, dass es jetzt eine Sorge gibt um den Ruf der Polizei oder dass die gute Arbeit von vielen Polizisten in Verruf kommt. Ich denke, was jetzt wichtig ist, ist zum einen ganz klare Solidarität mit den Betroffenen, potenziell Betroffenen und vor allen Dingen eine Zusicherung von wirklicher, glaubhafter, lückenloser Aufklärung und Schutz und Sicherheit für die Betroffenen. Zum anderen ist es wichtig, dass die Themen Rassismus, Antisemitismus und rechtes Gedankengut innerhalb der Polizei nicht weiter tabuisiert sein darf, dass es sozusagen einen Willen geben muss, auch darüber nachzudenken, darüber zu sprechen, inwiefern das doch eben auch strukturelle Probleme sind, institutionelle Probleme und wie man sie eben bekämpfen kann. Es braucht auch eine Sensibilisierung für rechtes und rassistisches Gedankengut innerhalb der Polizei. es ist wichtig, dass man auch aktiv anerkennt, dass Polizeibeamte auch sozusagen kritische Haltung einnehmen müssen und dürfen und Vorfälle melden können. Und ganz wichtig, denke ich, in dem Fall ist auch, dass es eine Forderung, die es ja auch schon lange gibt, nämlich unabhängige Beschwerdestellen, an die man sich eben wenden kann, dass nicht innerhalb der Polizei Beamte gegen Beamte ermitteln und man sozusagen Gefahr läuft, da in irgendeiner Form ausgegrenzt zu werden als Beamter.
Olivia Sarmer, Leiterin der Beratungsstelle Response in der Bildungsstätte Anne Frank, vielen Dank. Vertrauen in die Polizei ist zerstört, im Grunde auch in die Demokratie insgesamt. Eingangs hat der Politikwissenschaftler Hajo Funke gesagt, die einzige Chance, die wir haben, ist, dass zügig aufgeklärt wird. Tatsächlich aber soll sich der hessische Innenminister Beuth erst letzte Woche Freitag dazu entschlossen haben, das LKA einzuschalten, so berichtet es der Tagesspiegel. Da hatte die Linkspartei allerdings schon eine Sondersitzung des Innenausschusses zu dem Fall beantragt. Zügig und rückhaltlos sieht anders aus. Das war HR2 Kultur, der Tag Rechte Netzwerke, Polizei unter Verdacht. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.